Ja, es ist schön, dass so viele heute gekommen sind. Gestern war ein langer Tag, aber ein sehr schöner Tag. Wir haben uns sehr gefreut und wir sehen halt, wie Stefan schon sagte, dass wir eine Hochzeit gefeiert haben. Wir sehen hier noch die schöne Deko, wie alles schön geschmückt wurde. Und als wir kamen, wir waren nur Gäste diesmal. Das war sehr schön auch, schön spannend. Man konnte einfach das Essen genießen. Ja, wir kamen und es ging schnell los und alles war schön. Aber als ich Jörg gesehen habe, der stand hier schon länger und er hat gewartet, bis seine Braut endlich kommt, um sie endlich zu sehen. Das war vielleicht auch eine sehr lange Wartezeit und voller Vorfreude, endlich sie zu sehen. Und als es dann soweit war, sind wir alle aufgestanden, die Braut kam rein in ihrem schönen Kleid und es war alles so ehrfürchtig und alle gucken und ja, alle warten auf diesen Moment, dass sie sich das Ja-Wort geben. Und das ist ja, so herrlich auch. Und ich denke mir, als ich über die Hochzeit nachdachte, da dachte ich auch an Offenbarung 19, auf welche Hochzeit wir warten mit dem Lamm, dass wir einmal auch eine große Hochzeit im Himmel feiern werden und wie herrlich das wird und wie wir darauf warten und kaum erwarten können, endlich ja diese Hochzeit zu erleben und vielleicht auch Gott zu sehen. Wenn ich von Mose gelesen habe, dass er schon am Anfang der Bibel diesen Wunsch hatte, Gott einmal persönlich zu sehen. Er war ihm am nächsten vielleicht, also so nah, wie wir es niemals sein könnten hier. Und trotzdem sagte er, Gott, ich will dich so gerne sehen. Ich habe so dieses Verlangen danach, dass du dich mir einmal offenbarst. Und er sagte, das geht nicht. Kein Mensch, der mich sieht, darf weiterleben oder kann weiterleben. Aber du hast einen kleinen Einblick bekommen und er wird einmal an ihm vorbeiziehen und er darf einen kleinen Einblick bekommen in diese Herrlichkeit Gottes. Und wie sehr sehen wir uns danach, Gott zu sehen, ganz persönlich? Wie sehr würde ich jetzt mit Jesus die Kanzel tauschen? Meine Worte, die bringen gar nicht so viel. Seine Herrlichkeit kann ich überhaupt nicht beschreiben, wie groß Gott ist. Ich habe hier so einen Sternenhimmel mitgebracht, dass wie herrlich Gott ist, und darüber werden wir heute lesen, wo er sich denn offenbart, wo er selber von sich spricht, wo wir Gott kennenlernen können und ihn erleben können. Und ich möchte mit uns den Psalm 19 lesen, in dem David von ihm schreibt. Psalm 19. Dem Vorsänger ein Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht. Und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt, und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vom Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Gestern hatten wir auch einen Beitrag, da wurde auch gesagt, da wurde zitiert, wer fröhlich ist, soll Psalme singen, wer traurig ist, soll beten. Und wir werden im Neuen Testament öfter aufgefordert, in Psalmen zueinander zu reden, in Psalmen zu singen, untereinander, in unserem Herzen. Es ist ja schön, wenn wir einen Psalm kennen und ihn vielleicht immer wiederholen. Und ich habe schon öfter das Zeugnis gehört von älteren Leuten, dass sie in ihrer Jugend einen Psalm gelernt haben. Häufig ist der Psalm 23 und der sie ihr ganzes Leben lang begleitet hat und ihnen in vielen Situationen geholfen hat und dadurch Trost von Gott empfangen hat und einfach wieder Mut gefasst hat. Und das ist so schön, wenn wir die Psalme lesen, weil es gibt 150 Psalme, wir haben mal so eine kleine Auflistung, knapp die Hälfte davon hat David geschrieben, aber da waren viele Autoren an diesen 150 Psalmen beteiligt. Asaf hat einige geschrieben, die Söhne Korahs gemeinsam, und dann hat Salomo auch zwei Psalme geschrieben, von Mose ist ein Gebet aufgezeichnet, zwei Israeliter haben eins geschrieben, einer mit den Söhnen Korahs zusammen, und von knapp einem Drittel wissen wir aber nicht genau, da steht nicht, wer es jetzt geschrieben hat. Aber es sind so viele verschiedene Psalme und darin finden wir alles an Gefühlen von Wut und Zorn, aber auch Freude und Glück, Traurigkeit, alles da drin, was wir vielleicht gar nicht ausdrücken können, können wir dort nachlesen und finden dort Worte dafür. Und der David, der war sehr emotional oft und er hat auch sehr viel in seinem Leben erlebt. Und so schreibt er auch ein, das ist einer von dem Psalm, der Psalm 19. Und er hat hier noch nicht so viele, erwähnt hier nichts, was vielleicht noch Schlimmes in seinem Leben passiert, wo er später im Psalm viel von Feinden auch schreibt und von dramatischen Ereignissen in seinem Leben. So ist er hier vielleicht noch ein junger Mann, der nicht wie ein Frischbekehrter, er kennt schon Gott, er stellt nicht so viele Fragen, aber er beschäftigt sich mit sehr tiefgründigen Dingen und hat eine sehr starke Selbstprüfung hier am Ende im Psalm, wo er darüber nachdenkt, wie er denn Gott gefallen kann und was vielleicht in seinem Leben noch nicht in Ordnung ist. Und er ist dabei, im Glauben zu wachsen. Und so können wir von ihm hier auch einiges lernen, was er hier für eine Erkenntnis hat in diesem Psalm. Diesen Psalm kann man sehr gut in zwei oder drei Teile einteilen. Er macht so einen klaren Schnitt in der Mitte und er fängt an, über die Schöpfung zu reden. David war ein Hirte als kleines Kind schon. Er war viel draußen. Er lag bestimmt oft unterm Sternenhimmel und hat einfach die Natur genossen, Sternschnuppen gezählt. Und er war da sehr viel. Später als Krieger war er auch sehr viel in vielen Ländern unterwegs und er war sehr viel draußen. Hat viel gesehen. Und so beschreibt er diese Schöpfung, die er erlebt, wie er sie wahrnimmt und was er daraus mitnimmt. Und genau dieser Teil, der wird auch später in Römer Kapitel 1 erwähnt. Da werden wir den Vergleich einmal lesen. Und für eine wichtige und auch sehr ernste Lektion für uns mitgegeben, dass wir da diesen Vergleich haben. Und dann springt er plötzlich von der Schöpfung, von der Sonne, die er ganz poetisch beschreibt, springt er direkt zu dem Wort Gottes und gibt ihm viele Eigenschaften und vieles, was wir daraus mitnehmen können. Und dann kann man das auch am Ende noch ein bisschen sehr persönlich aufteilen, wie er damit umgeht, was seine Reaktion darauf ist, auf diese Erkenntnis durch die Schöpfung und durch das Wort, das Gesetz, was sie damals hatten, was er daraus für sich mitnimmt. Und er fängt mit der Schöpfung an und in 7 Tagen, werden wir uns gleich nochmal angucken, was in diesen 7 Tagen passiert ist. Aber er beschreibt erst, dass die Himmel die Herrlichkeit Gottes erzählen und die Ausdehnung das Werk seiner Hände verkündigt. Die Himmel ist schon sehr beeindruckend. Ganz am Anfang der Bibel steht, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und es gibt verschiedene Ideen, was das bedeuten kann mit den Himmeln. Paulus schreibt einmal, dass er in den dritten Himmel entrückt wurde. Aber die Juden, die beschreiben einfach drei Himmel. Der erste, den wir sehen, in dem die Vögel fliegen. Der zweite, in dem die Sternschnuppen sind, die ganzen kosmischen Himmelskörper. Und der dritte, wo dann Gott als Geist lebt. Und dorthin wurde Paulus einmal entrückt. Und diese Himmel, so gewaltig sie sind, die ganzen Planeten, die Sonne, der Mond, alle Sterne, wie sie funktionieren, umso mehr wir heute reingucken können, umso weiter wir sehen können, umso mehr beeindruckende Galaxien entdecken wir, umso mehr sehen wir, wie viel mehr es noch wird und wie gewaltig Gott einfach ist. Und wenn wir nur hier auf der Erde bleiben, wir hatten ganz am Anfang schon gehört von diesen kleinen Käfern, die vielleicht keiner mag, von jeder kleinen Ameise, die bei mir im Garten stört, über jeden Vogel, der fliegt und jede Sternschnuppe, die wir sehen können. Alles verkündet das Werk seiner Hände und die Herrlichkeit. Und darin können wir Gott erleben, darin können wir ihn sehen, in dieser Schöpfung. Wenn ich meine Uhr angucke, habe so eine Armbanduhr und habe ich mal geschenkt bekommen und ich finde die einfach sehr schön, aber wenn ich mir die auch angucke, wie detailliert sie gemacht ist, wie viele kleine Zeiger da drin sind, wie viele kleine Zahnräder ineinander funktionieren, dann fange ich nicht irgendwann an nachzudenken, oh, tolle Uhr, oh, danke Uhr, dass du mir die Uhrzeit sagst und bedanke mich und tu was für die Uhr, sondern ich denke mir viel mehr drüber nach, wow, wer hat diese Uhr gemacht? Die ist so beeindruckend, das kann nicht sein, dass die plötzlich irgendwo auf dem Boden lag und mein Schwiegervater sie geschenkt hat, hat sie einfach gefunden und dachte, ich bringe sie dir mal mit. Sondern die hat jemand gemacht, wunderbar gemacht, in jedem kleinen Detail. Und so können wir, wie David, einfach unterm Sternenhimmel sehen. Als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich sie öfter eingeladen, dass wir auf dem Coesfelder Berg spazieren gehen, mal Sterne angucken, weil es so romantisch ist. Viele gehen da spazieren, da ist man auch plötzlich nicht alleine dann spätabends, da spazieren so viele Leute rum, aber weil alle so gerne dann die Sterne angucken. Und das ist sehr beeindruckend. Und in dieser Schöpfung können wir Gott erleben. Wir hatten gerade im Missionsgebet auch gehört, dass in so vielen Ländern ist das eigentlich verboten. Es wird verfolgt, überhaupt über Jesus zu reden, überhaupt Bibeln zu besitzen. Und trotzdem haben die Menschen so ein Verlangen danach. Sie haben eine Sehnsucht, Gott kennenzulernen, weil sie ihn wahrnehmen in der Schöpfung. Wir hatten auch mal die Missionsgesellschaft Wycliffe zu Besuch, die viele mit Übersetzung arbeitet und sagt, dass es, ich weiß gerade nicht mehr die Zahlen, 4.000-5.000 Sprachen gibt es in der Welt. Und über 3.000 Sprachen haben schon wenigstens einen Vers in ihrer Sprache von der Bibel, in dem sie etwas über Gott erfahren können, aber viele auch nicht. Aber trotzdem können Menschen in der Schöpfung Gott erleben und allein dadurch schon seine Herrlichkeit wahrnehmen. Und in dieser Ausdehnung, also die Himmel erzählen die Herrlichkeit und die Ausdehnung, in der wir leben. Das ist der Luftraum, in dem die Vögel halt fliegen, unser Bereich, in dem wir atmen und leben können. Und von dem ganz am Anfang, wir denken, das ist immer so eine Kindergeschichte vielleicht, aber in dem zeigt sich Gott, wie herrlich und gewaltig er ist, was er alles da drin geschaffen hat. In 6 Tagen und am 7. ruhte er. Er sprach am Anfang nur, dass es Licht werden soll, noch ohne eine Sonne, ohne irgendwelche Himmelsgestirne, aber es war Licht. Und ganz am Ende in der Offenbarung lesen wir, dass dort nicht mal eine Sonne mehr sein wird, sondern er selbst wird da sein und er wird die Quelle des Lichts sein. Am zweiten Tag schuf er diese Ausdehnung, in der wir heute leben. Er teilte das Wasser nach oben und nach unten, dass dazwischen ein Raum ist, in dem Leben sein kann. Und am dritten Tag teilte er, dass das Wasser zurückgeht und Land entsteht, auf dem Bäume wachsen, auf dem Blumen wachsen können und die ganzen Pflanzen kommen. Am vierten Tag schuf er dann erst die Sonne für den Tag und den Mond und die Sterne für die Nacht, von dem hier David noch mehr beschreibt, wie gewaltig diese Sonne ist. Und viele Völker in der Geschichte haben diese Sonne auch angebetet oder verehrt, weil sie dachten, dass diese Sonne so besonders ist und sie etwas für uns tut. Aber sie ist auch nur ein Teil, der auf den Schöpfer hinweist, der noch viel gewaltiger ist. Am fünften Tag schuf er die Fische im Meer, alle großen Wale, alle kleinen Fische. Wir hatten gestern im Spiel auch so einen Blinker, alle, die gern angeln. Alles, was im Meer ist, was schwimmt, aber auch was in der Luft ist, alle Vögel, die fliegen, hat Gott am fünften Tag geschaffen. Und am sechsten Tag dann alles, was auf der Welt läuft, von jedem Insekt, von jedem Wurm, jedem großen Elefanten und auch die Menschen. Und am siebten Tag ruhte er. Und jeder einzelne Tag ist gewaltig für sich. Man kann über so vieles forschen. Es werden immer noch täglich neue Arten entdeckt, von Insekten vor allem. Im Meer können wir, vom Meer oder was alles unter Meer ist, sagt man, dass nicht mal 10% erforscht sind, was da alles ist. Und umso tiefer die Boote tauchen können, die U-Boote, umso mehr neue Fische entdecken sie. Und alles davon ist so beeindruckend. So viel wir sehen können, so viel wir erfahren können, umso beeindruckender wird Gottes Herrlichkeit. Und diese Himmel, diese Ausdehnung, diese Werke, die Gott getan hat, sie verkündigen es Tag für Tag, ohne ein Wort zu sagen, ohne dass sie aussprechen müssen, guck mal, das hat Gott gemacht, guck mal. Wir können sehen, wie gut das alles funktioniert, wie das alles von selbst seinen Lauf hat. Und Tag für Tag sehen wir es, Nacht für Nacht, wenn wir den Sternenhimmel sehen können und jeden Tag neu, wenn es anfängt. Manchmal denke ich mir, okay, neuer Tag, vielleicht neue Sorgen und so weiter, aber in diesem Ganzen, was Gott geschaffen hat, können wir auch immer vertrauen, Gott geht in jedem Tag auch mit uns. Und mit der Sonne, die David dann sehr poetisch beschreibt, wie ein Bräutigam, gestern haben wir hier einen gesehen, wie ein Bräutigam, der rauskommt und sich freut, seine Braut endlich in Empfang zu nehmen. Oder wie ein Held, der seine Bahn läuft, und das jeden Tag wieder neu. Und unter ihrer Glut bleibt nichts verborgen. Und sobald die Sonne aufgeht, wird alles hell und man sieht alles. Und so ist es auch mit Gott, der das Licht ist und der alles sieht. Und hier kommt der erste Vergleich mit Römer 1, mit dieser ganzen Schöpfung. Es ist so schön, darüber nachzudenken, wie David einfach es erkennt und sich über diese Schöpfung freut. Und dafür ist sie da. Gott sagte, sie ist sehr gut. Und dass wir daran uns freuen und Gott erkennen. Aber ein anderer Aspekt, genau dafür wird dieses Wort verwendet in Römer 1. Dass wir da eine sehr ernste Lektion auch mitnehmen für uns. In Römer 1, Vers 16 bis 18 lese ich. Römer 1, Vers 18 bis 20. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Hier greift Paulus genau diese Schöpfung auf, die in dem Psalm mehrmals vorkommt, die seit Grundlegung der Welt durch Nachdenken wahrgenommen wird. Seit die Welt existiert, denken die Menschen drüber nach, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was bedeutet das alles, was ist der Sinn des Lebens? In der Jugendarbeit, viele Jugendliche stellen sich gerade in dieser Zeit, in ihrem Teenageralter, die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Sie suchen ihren Platz im Leben. Wo gehöre ich hin? Was ist das Ziel in meinem Leben? Und so denken die Menschen sehr viel darüber nach. Und so sagt es uns hier das Wort, dass wir dann keine Entschuldigung haben. Es zieht eine Konsequenz aus dieser Erkenntnis. Das eine ist wunderbar wie David, wenn wir den Schöpfer darin erkennen. Das andere ist furchtbar schrecklich, wenn wir es ignorieren, wenn wir es nicht wahrhaben wollen, wenn wir es vielleicht ersetzen mit unseren eigenen Theorien oder es sogar bekämpfen und es einfach nicht akzeptieren wollen. Dann sagt er uns, da gibt es keine Entschuldigung dafür. Keiner kann später einmal vor Gott stehen und sagen, ich wusste nicht, dass es dich gibt. Oder ja, du hast dich mir halt nicht gezeigt. Ich hätte dich gern gesehen, aber hätte ich dich gesehen, dann hätte ich vielleicht geglaubt. So eine Entschuldigung wird es nicht geben. Denn er sagt, durch die Schöpfung können wir ihn schon wahrnehmen, Fragen an ihn haben. Und so unterschiedlich die Reaktionen sind, wie David diese Bewunderung hat, so wünsche ich mir, dass wir Gott auch darin erkennen und auch diese Bewunderung für ihn haben, für seine Schöpfung, für seine Macht, für seine Kraft. Und hier macht David jetzt einen Sprung, so wie die Sonne, die Glut, alles offenbart und Gott überall hinsieht. So beschreibt er jetzt einen zweiten Teil, in dem sich Gott offenbart, nämlich in seinem Wort. Ja, mal zurück zu Psalm 19. Und hier kommt er mit einigen Eigenschaften, die er sucht, um Gottes Wort zu beschreiben, was er darin hat. Ich lese noch einmal die Verse. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Sechs Dinge listet er hier auf. Und das Gesetz, was sie damals hatten, waren die fünf Bücher Mose, von den Propheten einige Schriften. Für uns ist es die ganze Lehre Gottes, alles, was er uns mitgibt, alles, was wir in seinem Wort erfahren können. Und es ist vollkommen. Vor mehr als 3000 Jahren, als er die ersten Steintafeln mit seinem Finger geschrieben hat und dem Volk Israel die Gesetze gegeben hat, seitdem besteht es. Es ist fertig gewesen. Es war vollkommen. Er musste nichts anpassen, nachbessern oder nochmal doch durchstreichen. Es ist einfach vollkommen, was da ist. Wir werden dort alles finden, was wir für unser Leben brauchen, was wir für unsere Fragen brauchen. Wo kommen wir her? Für den Sinn des Lebens? Was ist Gut und Böse? Alle Dinge, die wir vielleicht uns fragen und selber nicht beantworten können, wir werden Antworten in seinem Wort darin finden. Und es ist nicht etwas Hartes. Es kann sehr hart sein, ja, wie Römer 1 gesagt hat, wenn wir es nicht annehmen. Aber es, was David hier beschreibt, es erquickt die Seele. Es ist dafür da, dass es uns lebendig macht, dass wir Gott darin kennenlernen, dass wir ihn sehen. Und er möchte uns damit erleuchtete Augen, sagt er auch, die Augen öffnen, dass wir ihn erkennen, was wir brauchen, was wichtig ist. Er macht uns unsere Situation auch deutlich, in der wir sind, dass wir Vergebung brauchen, aber dass er dafür da ist und dass er seinen Sohn für uns in die Welt gesandt hat. Das werden wir alles dort finden. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Was der Herr uns da drin sagt, ist zuverlässig. Wir können ihm vertrauen. Gott hat nicht irgendwelche Dinge einfach aufgeschrieben und ja, jetzt können wir überlegen, kann das stimmen oder kann das nicht stimmen, sondern es sind hunderte Augenzeugen gewesen, die immer bezeugt haben. Gott hat alles, was er dem Propheten mitgegeben hat, durch viele große Wunder und Zeichen bestätigt. Als Jesus einmal angegriffen wurde und sie wollten ihn so ersteinigen, dann fragt er sie, wofür denn? Oder anders, an anderer Stelle sagt er, wenn ihr nicht mal meinen Worten glaubt, dann wenigstens den Werken, die ich tue. Er hat Menschen geholfen, er hat sie geheilt. Er hat Wunder getan, die kein Mensch tun kann, die völlig unbegreiflich sind. Aber er konnte übernatürliche Dinge tun, die so viele Menschen auch bezeugen. Und das bestätigt das, was er auch sagt, dass es die Wahrheit ist. Es ist zuverlässig und es macht uns weise, wenn wir darauf hören, dass wir von ihm lernen. Die Befehle des Herrn sind richtig und sie erfreuen das Herz. Was der Herr befiehlt, ist richtig. Er macht kein Irrtum. Er sagt nicht, mach das und, ah nee, mach's doch nicht, hab mich geirrt oder brauchen wir doch nicht mehr, sondern was er befiehlt, ist immer richtig und gut und es erfreut das Herz. Ich denke dann immer an Geben ist seliger als Nehmen. Und dass der Dienst dem Herrn, dass wir dem Herrn mit Freude dienen sollen, dass wenn wir etwas für ihn tun, dass es Freude macht, wenn wir wenn wir teilen können, wenn wir anderen helfen können, dann wird diese Freude erst vollkommen. Und wenn wir auf den Herrn hören, er meint nicht etwas Schlechtes, was wir tun sollen, sondern im Gegenteil, dass wir Menschen helfen und es erfreut unser Herz, es erfreut andere Herzen, wenn wir auf ihn hören. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Das Gebot, was er gibt, ist lauter. Da ist nichts Falsches drin, da ist kein Sarkasmus drin, da ist nichts Unanständiges drin oder irgendwas, was uns verwirren sollte oder könnte, sondern es ist rein. Da ist alles klar drin und da muss nichts korrigiert werden und es erleuchtet die Augen. Im Epheserbrief schreibt Paulus später auch von erleuchteten Augen des Herzens, dass wir durch die Gebote des Herrn geistlich beurteilen können, die Dinge, was gut ist, was richtig ist, was falsch ist, dass wir dadurch erst Verständnis dafür bekommen, dass wir dadurch erst geistlich sehen können. Die Pharisäer bezeichnete er oft als blind, weil sie dachten, wir sind perfekt, wir können alles und dass sie sein Wort nicht angenommen haben. Aber wenn wir auf die Gebote des Herrn achten, bekommen wir erleuchtete Augen und können beurteilen, was gut und böse ist und was Gott uns zu sagen hat. Wir bekommen Klarheit für die geistlichen Dinge. Das fünfte ist, die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Das ist jetzt nicht direkt auf das Wort Gottes, dass das Wort Furcht ist, aber es lehrt uns die Furcht. Es lehrt uns, Ehrfurcht vor Gott zu haben, wer er ist und wie er ist und was er alles geschaffen hat. Und auch die ist rein, dadurch die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Erkenntnis und sie macht weise und wir lernen Gott daran kennen und sie bleibt in Ewigkeit. Das, was wir von ihm lernen, ist nicht nur für kurze Zeit und wird später überholt und wir müssen doch wieder dazulernen, weiterlernen sowieso immer, aber das, was wir von Gott lernen, die Furcht, die wir vor ihm haben, die bleibt in Ewigkeit. Sie wird uns in Ewigkeit etwas Gutes sein und belohnen, von dem er später spricht. Und das sechste und letzte, womit er das Wort Gottes hier beschreibt, die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht. Was der Herr bestimmt, das sind die Rechtsurteile. Was er sagt, so ist es, dann ist es auch richtig. Dann ist es die Wahrheit und es ist gerecht. Und da wird keiner widersprechen. Da wird keiner sagen, nee, könntest du nicht doch ein Auge zudrücken oder ein bisschen anders urteilen oder das nochmal verändern. Sondern es ist immer die Wahrheit. Wenn ich irgendwie vor Gericht komme und verurteilt werde, dann wird auch keiner sagen, ah, ja, es könnte sein, dass das passiert ist, deswegen musst du jetzt ins Gefängnis. Sondern ich werde eine klare Anklageschrift bekommen, die mir sagt, das und das hast du getan, deswegen kommst du für 3 Jahre ins Gefängnis, was auch immer. Und was der Herr bestimmt, das ist die Wahrheit und gerecht. Und darüber lesen wir gleich auch den zweiten Vergleich. Ja. Aber alles, was David hier beschreibt, wofür er Worte sucht, und er hat sehr viele schöne Worte gefunden, er war sehr poetisch, wo ich das nicht beschreiben könnte, so drückte er es sehr deutlich aus, dass diese Worte so wunderbar sind, und dann gibt er ihm Eigenschaften oder vergleicht es mit Gold und Feingold. Mein Ehering habe ich nochmal nachgeguckt, da habe ich ich kenne mich mit Edelmetall nicht aus, aber 333. Ich glaube, das ist nicht so wertvoll, aber es gibt noch besseres Gold, aber trotzdem war der ganz schön teuer. Aber Gold und Feingold, Feingold ist das mit 999. Ganz perfekt kriegen wir es nicht hin, aber das schönste Gold, was wir hinbekommen, Gottes Wort ist noch viel schöner und edler als das feinste Gold, was wir uns überhaupt herstellen können. Egal wie viel wir es reinigen, Gottes Wort ist noch viel schöner und viel wertvoller und mehr als Honig und Honigsalm. Gestern, ich meine, das Dessertbuffet war echt super und ich hätte mir in die Hochzeitstorte reinlegen können, aber Also, das war genau mein Geschmack. So viel, diese Buttercreme war klasse. Aber Gottes Wort ist noch viel köstlicher. In Psalm 119, da beschreibt Paul, David noch viel mehr das Wort mit verschiedenen Speisen, mit verschiedenen Köstlichkeiten und wie lecker es ist, wie gut es im Gaumen ist, wenn wir dieses Wort lesen und es aufnehmen. Und wieso so viel wertvoller ist das Gold, egal wie viel wir anhäufen, es bleibt irgendwann hier liegen und wir können es nirgendwo mitnehmen und das war's. Aber das Wort des Herrn, was wir davon mitnehmen, das bleibt in Ewigkeit und das bringt uns die Ewigkeit beim Herrn. Ich fand ganz interessant, ein kleiner Vergleich zu den Gesetzen, wie vollkommen Gottes Gesetz ist, Gottes Wort. In der EU, die wir haben, da gibt es zehntausende Gesetze. Allein wenn Bananen importiert werden, konnte ich nicht zählen, wie viele Gesetze das sind, wie krumm die sein müssen, was da alles dazugehört, damit die überhaupt hier in unserem Supermarkt liegen dürfen. Da sind zehntausende Gesetze und jeden Tag ändern sich hunderte davon. Es kommen so viele neue dazu, so viele werden wieder gestrichen, so viele werden überarbeitet. In unserem Land sind es um die 2000 bis 2000 Gesetze, aber dazu kommen noch die Verordnungen, wie die Gesetze funktionieren sollen. Und zusammen sind es dann auch über 6000, die man hier erstmal studieren muss, wenn man Anwalt werden will. Aber Gott verlangt von uns kein Jurastudium. Aber erstmal als Vergleich, was er allen Gesetzen wirklich tatsächlich mitgegeben hat, um einen Einblick zu bekommen, was er wirklich als Gesetze gegeben hat. Im Alten Testament gibt er dem Volk Israel 613 Gesetze, nicht Zehntausende, sondern 613, knapp die Hälfte mit du sollst und die Hälfte du sollst nicht. Sehr deutliche, klare Gesetze, da braucht man keinen Anwalt, um sie zu verstehen. Davon die 10 bekannten Gesetze, die im Neuen Testament wiederholt werden, außer dem Sabbat zu halten. Und Jesus selber, er gibt auch direkte Anweisungen, er wiederholt vieles, macht vielleicht deutlich, wie es gemeint war, aber er sagt auch vieles. Zum Beispiel, ihr sollt Buße tun, ihr sollt euer Kreuz auf euch nehmen jeden Tag und mir nachfolgen. Ihr sollt euch lieben, wie ich euch geliebt habe. Nicht wie ihr es meint, sondern wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr einander lieben. Und so weiter. Es gibt viele Anordnungen, dass wir mit Spenden nicht prahlen sollen, dass wir im stillen Kämmerlein beten sollen und nicht hier laut plappern und um gut viel Ansehen zu bekommen. Jesus selber gibt auch viele solche Anweisungen, je nachdem, wie man das zählt. Aber das Ganze fasst er in diesen zwei wichtigsten Geboten zusammen. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von deinem ganzen Verstand, von deiner ganzen Seele und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und darin werden alle Gesetze und Propheten zusammengefasst. Hier ist verlangt kein Jurastudium von uns. Er verlangt nicht, dass wir lange studieren und perfekt sind, sondern im Gegenteil, er sagt, meine Last ist leicht. Kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und was er den Jüngern als Auftrag gibt, wir hatten vor kurzem die Himmelfahrt, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, da fragen sie ihn auch, kommst du bald als König wieder und dies und das. Und er sagt, das ist nicht eure Sache, das zu wissen. Ihr sollt nur Zeugen sein. Ihr sollt nur sagen, Jesus hat bei mir das bewirkt, es hat mir geholfen. Fertig. Einfach das, was wir mit Jesus erlebt haben, das sagt er, ist unsere Aufgabe, das weiterzusagen. Da müssen wir keine große theologische Ausbildung erst haben, um seine Jünger zu sein, um Christen sein zu können. Ja, und so sehr dieses Wort zu uns spricht, es verlangt keine große Theologie, aber so sehr David hier so poetische Worte gefunden hat, so sehr hat der Paulus später sehr theologische Worte gefunden, um uns das auch nochmal deutlicher zu machen, was für eine Auswirkung es hat, diese Erkenntnis von dem Wort Gottes, in dem er zu uns spricht. Also hier hatte ich die paar Beispiele auch, was Jesus gesagt hat. Es ist keine Checkliste, die wir abhaken müssen und sagen, so, jetzt habe ich das von Jesus erfüllt, das. Er hat einfach Beispiele gegeben und eben zusammengefasst. Wenn wir Gott lieben und unseren Nächsten lieben, dann werden wir uns daran halten. Dann werden wir unseren Nächsten nicht verletzen. Dann werden wir unseren Nächsten nicht beschimpfen oder verleugnen oder sonst etwas tun. Dann werden wir uns Zeit nehmen für Gott, dann werden wir ihm Ehre geben und so weiter. Und darin fasst er alles zusammen. Und lesen wir den zweiten Vergleich in Römer 2. Zu dem Wort, was hier auch sehr klar verglichen wird. In Römer 2, Vers 11 bis 16. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium. Das, was David damals auch schon erkannt hat in dem Gesetz des Herrn, das, was er bis dahin hatte, was wir heute alles nachlesen können, selbst wenn wir es nicht haben, wenn wir von irgendeinem Urvolk im Dschungel denken, die können auch durch die Schöpfung es wahrnehmen. Viele Missionare, die berichten, die in irgendwelche Dschungelvölker gehen, dass die gar nicht erst von einem Gott erzählen müssen, sondern sie glauben schon an einen Gott. Sie glauben schon an etwas, nur sie wissen nicht, wie er heißt. Sie wissen nicht, dass er einen Sohn hat, der für uns in die Welt kam, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben und nach 3 Tagen auferstanden ist. Das werden diese Erkenntnis bekommen wir durch das Wort, durch die Bibel. Aber ob wir es haben oder nicht, er sagt, es ist deutlich, dass wir trotzdem schuldig sind und verloren gehen. Dass keiner gerecht vor Gott ist und dass wir Vergebung brauchen. Und darauf geht David im Psalm 19 am Ende noch ein. Ob sie Bibel lesen oder nicht, aber jedes Land hat seine eigenen Gesetze, jedes Land unterschiedlich, die einen strenger, die anderen weniger streng, aber jeder sagt, dass bestimmte Dinge richtig sind, bestimmte Dinge falsch sind. Und weil es in ihre Herzen geschrieben ist, weil jeder Mensch dieses Verlangen auch hat nach Gerechtigkeit. Jesus sagt, dass glückselig die sein sollen, die nach Gerechtigkeit dürsten oder hungern. Sie sollen es einmal erfahren. Bei Gott, der ein vollkommenes Gesetz gegeben hat und einmal wiederkommt und bei ihm alles gerecht und vollkommen sein wird. Aber das ist auch ein Bild dafür schon oder ein deutliches Zeichen, dass es uns nicht egal ist, dass wir auch darin nach etwas suchen und Gott will uns diese Erkenntnis geben. Er hat uns dieses Wort gegeben. Kein Mensch hat Gott je gesehen. Mose, der einen winzigen Einblick bekommen durfte, Propheten, die seine Stimme hören durften, aber kein Mensch hat Gott je persönlich gesehen, aber einmal ganz am Ende in Offenbarung 22 heißt es, da werden wir von Angesicht zu Angesicht bei ihm stehen. Das wird wunderbar sein. Ich gehe zu Psalm 19. Was denn jetzt die Reaktion von David ist auf diese Erkenntnis. Wie geht er damit um? Er bewundert Gott, er beschreibt es, er schreibt ein Lied, er betet Gott an. Die Psalme sind auch als Lieder geschrieben, dass wir sie singen können, sollen. Für uns vielleicht schwer, wir müssen es ein bisschen umformulieren in unserer Sprache, in unserer Übersetzung. Aber es sind erstmal Lieder. Und David schreibt sie, er bewundert Gott und betet ihn an für diese wunderbare Erkenntnis. Aber was er am Ende daraus mitnimmt, ist nicht, eine Angst, ich muss das und das und das alles tun. Wir hatten Römer 1 und 2 gelesen, da fängt Paulus an und erklärt die ganze Ursache. Er geht sehr detailliert durch die 16 Kapitel durch im Römer und beschreibt die ganze Situation, woher es kommt, wieso Sünde in der Welt ist, dass jeder Mensch schuldig ist und Vergebung braucht und dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und wir durch ihn Vergebung bekommen. Und dass wir eben unter der Gnade leben, dass wir eben nicht diese Checkliste abarbeiten müssen und das haben wir geschafft, das haben wir nicht geschafft, sondern unter der Gnade leben. Aber trotzdem sagt Jesus auch, der ist es, der mich liebt, der meine Gebote hört und sie auch befolgt, der mir nachfolgt und nicht nur, wie Jakobus sagt, ein Hörer des Wortes ist und sich selbst betrügt, sondern auch danach lebt. Und das ist die wichtige Reaktion. Und was tut David eben? Ich lese die letzten drei Verse nochmal im Psalm 19, 13 bis 15. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Es drängt ihn, zu Gott zu beten, ihn um Vergebung zu bitten. Es ist ihm auch wichtig, nicht nur, ja, ich habe verstanden, Herr, das habe ich diese Woche falsch gemacht, vergib mir das bitte, alles ist gut, ich bin gut so, wie ich bin. Vielleicht habe ich was vergessen, vielleicht habe ich was übersehen. Das zeigt, dass er vielleicht hier auch noch jünger war und er ist im Wachstum, er sucht nach Gottes Erkenntnis. Er fragt Gott, was gut und richtig ist. Und vielleicht habe ich was vergessen. Hiob fand ich ganz spannend am Anfang, wo es heißt, wie gerecht er ist und auch immer Opfertat gebracht hat und er hat für seine Kinder zur Sicherheit auch Opfer gebracht hat. Nicht, dass ob es was gebracht hat, aber vielleicht, dass sie irgendwas getan haben und es ist ihm so wichtig, dass sie vor Gott reinstehen, so wichtig, diese Beziehung zu Gott zu heiligen, dass sie in Ordnung gebracht wird, dass da nichts zwischen uns steht, zwischen Gott und mir, zwischen Gott und meinen Kindern, dass es ihm so wichtig war, es auch seinen Kindern weiterzugeben. Und er betet hier selbst für verborgene Verfehlungen, Verirrungen, Sünden, etwas, das ich tue, was Gott gegen Gottes Gesetz, gegen seine Gebote verstößt. Etwas, das nicht heilig ist und vor ihm nicht bestehen kann. Und das tue ich jeden Tag. In irgendwas falle ich immer wieder, verirre ich mich oder verfehle mich. Und irgendwas vielleicht übersehen. Und David, das ist so wichtig. Selbst die verborgenen Dinge soll Gott offenbaren, wie die Sonne, die Glut alles zeigt. So kann Gott auch unser Herz, unsere Nieren prüfen. Und wenn wir ehrlich sind, wie David, dass wir uns selbst prüfen und von Gott prüfen lassen, dann will er uns auch gerne helfen und uns reinigen. Auch ein Bild später mit dem Gold oder Silber, was immer geschmolzen wird, die Schlacke schwimmt oben, wird weggenommen, damit es reiner wird und schöner wird. Er will uns nichts Gutes wegnehmen, sondern im Gegenteil das Gute noch schöner machen und das Schlechte wegnehmen. Deswegen können wir uns ihm anvertrauen und seinem prüfenden Blick gerne unterziehen. Es kann manchmal wehtun, es tut oft weh, aber es ist gut und wichtig. Und er sagt in Vers 14 auch, vor Mutwilligen bewahre mich, vor mutwilligen Verfehlungen. Nicht nur, was ich aus Versehen tue, sondern wo ich auch hochmütig werde, wo ich denke, das ist halt so, ich handle in meinem Zorn, in meiner Wut und ich tue einfach was. Bewahre mich davor, dass es nicht vielleicht gar nicht erst so weit kommt. Am besten, dass es nicht so weit kommt, dass ich es später bereue, sondern dass ich vorher schon es deutlich habe und es nicht tue, damit ich vor großen Übertretungen frei bleibe und unsträflich bleibe, damit gar nicht erst so große Probleme, so große dramatische Ereignisse passieren müssen, in denen mich Gott wieder zurechtweisen muss. Bewahre mich davor. Führe mich auf deinem Weg, um seines Namens willen, heißt es im Psalm 23. Gott will es auch gerne, für seine Ehre will er uns auf dem richtigen Weg führen. Weil es ihm Ehre bringt, wenn wir uns hier versammeln, wenn wir für ihn singen, wenn wir aus seinem Wort lesen und hören. Und ich schließe mit dem was seine letzten Worte hier sind. Er ist nicht traurig darüber, aber es sind immer diese zwei Sichten. Nehmen wir dieses an, die Schöpfung, das Wort, was wir daran erkennen, Gottes Herrlichkeit, seine gewaltige Kraft und Macht, oder ignorieren wir es, dann hat es eine ganz andere Konsequenz. Und beides macht uns die Bibel deutlich, wie wir reagieren. Und David sagt einfach, Herr, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Ich will dich besser kennenlernen. Ich will eine gute Beziehung zu dir haben, denn es ist gut, bei dir zu sein. Es ist schön, Gottes Wort zu kennen, seine Stimme zu hören. Später wird es ja auch beschrieben, wir waren gerade bei Honig, aber mit Muttermilch für Christen, die vielleicht noch am Anfang im Glauben stehen, und später mit Brot. Es ist unsere tägliche Speise, die uns Kraft gibt, ohne die wir schwach werden. Wir hatten es letzte Woche in Epheser, ne? Oder auf jeden Fall im Epheserbrief kam es vor, die letzten Wochen, dass wir ohne Essen mal einen Tag schaffen, mal zwei und ein paar Tage, aber wir werden immer schwächer, wir verlieren die Kraft und wir brauchen es. Und das tut gut. Es erquickt unsere Seele, macht uns wieder lebendig. Und David bittet Gott, dass ich gute Dinge rede. Es ist sogar eine Pflicht, eine von den Dingen, die Jesus sagte, dass wir ermutigende Worte sprechen sollen, aufbauende Worte sollen wir zueinander reden, die nicht den anderen kaputt machen, niederdrücken, sondern aufbauen. Wir sollen gemeinsam die Gemeinde auferbauen und uns gegenseitig unterstützen. Dafür sind wir hier. Und selbst das Sinnen meines Herzens, die Gedanken. Wir denken oft, ja, was ich denke, da kann ich nichts für. Die Gedanken sind frei und alles ist okay. Aber wir können unsere Gedanken auch gefangen nehmen. Es ist auch eine Pflicht, die das Neue Testament nennt. Wenn ich über etwas nachdenke, dann weiß ich oft schon, wenn ich diesen Gedanken weiterspinne, dann weiß ich, wo ich rauskomme. Und da kann ich Stopp sagen, ich kann über andere Dinge nachdenken. Es ist meine Verantwortung, auch worüber ich nachdenke. Und da möchte Gott auch helfen. Und wenn ich in schlechten Gedanken bin, in einer schlechten Situation vielleicht, lese ich einfach Psalm 19, Psalm 150, Psalm 23, dann werde ich gute Gedanken bekommen. Und das soll wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Das war die Vergebung, von der David noch gar nichts wusste. Petrus sagt später, viele Propheten, selbst die Engel wollten gerne mehr davon erfahren und reinblicken. Was hat Gott für einen Plan? Wie wird er das tun? Wie wird er die Menschen retten? Denn damals gab es diese Erlösung noch nicht. Aber David konnte trotzdem durch diese Erkenntnis, Schöpfung und das Wort Gottes schon damals erkennen, dass Gott mein Erlöser ist. Und jetzt können wir noch viel mehr wissen, dass es Jesus ist, der Sohn, der für uns in die Welt kam, am Kreuz gestorben ist, für unsere Sünden bezahlt hat, aber am dritten Tag auferstanden ist. Und David nennt diesen Herrn, diesen Gott, sein Fels und sein Erlöser. Wie das Gesetz schon immer vollkommen war und keine Korrektur brauchte. Gott muss nie korrigiert werden. Er war immer derselbe, er ist derselbe und er bleibt auch immer derselbe. So können wir uns immer auf ihn verlassen. Das ist jetzt ein Berg, weiß gar nicht wo. Ich habe ein Foto gesucht aus Österreich. Wir hatten ja, da haben wir Rena gestern da. Wir waren ja auch vor 5 Jahren bei denen in Österreich. Da haben wir auch schöne Berge gesehen, waren wir da. So oft war ich noch nicht in den Bergen. Aber wenn man da oben steht, ist es gewaltig. Und wie massiv das alles ist. Und auf Gott ist Verlass, wie der höchste Berg. Auf Gott kann man sich absolut verlassen und ihm alles anvertrauen. Und er ist mein Erlöser. Amen.